Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Werner van Gent.
Wahlkampf in Griechenland. Eine fast schon hysterisch wirkende Menge begrüßt den Parteiführer. Dieser tut, als sei er überwältigt von der Wucht der Masse. Denn eines soll klar sein, hier wird Geschichte geschrieben. Das Regierungslager feiert vor den Wahlen so das sichere Comeback. Die Opposition nicht weniger ausgelassen, ihre ungebremste Fahrt an die Macht. Augenscheinlich hat sich in der griechischen Politik seit Jahrzehnten wenig bis nichts geändert. Denn auch dieses Mal sieht es wieder so aus, als wären die Parteiführer in Wirklichkeit gar keine Politiker, sondern vielmehr Gladiatoren. Auf der einen Seite Kostas Karamanlis, Ministerpräsident und Führer der konservativen Nea Dimokratia. Seine Wahlveranstaltungen werden von Hunderttausenden von blau-weißen Fähnchen bestimmt, die Anhänger eifrig hin und her schwenken. Auf der anderen Seite steht Yorgos Papandreou. Die Fähnchen seiner sozialistischen PASOK färben die Plätze und Parks Griechenlands grün und weiß ein. So sehen Wahlkämpfe in Griechenland seit Jahrzehnten aus. Geändert haben sich nicht mal die Namen der Gladiatoren. Auch diesmal heißt es wieder einmal Papandreou gegen Karamanlis. Das war in den 60er Jahren so, als sich der Zentrumspolitiker Yorgos Papandreou mit Konstantinos Karamanlis stritt. Das war dann in den 70er Jahren immer noch so, als Konstantinos Karamanlis nach dem Zwischenspiel einer 7-jährigen Militärdiktatur von Papandreous Sohn Andreas herausgefordert wurde. Und das ist auch jetzt wieder so, Karamanlis versus Papandreou in dritter Generation. Der eine ist ein Neffe des legendären Konstantinos Karamanlis, der andere der Sohn des nicht weniger legendären Andreas Papandreou. Ein kleiner Unterschied höchstens, oft nennt man sie in der Verkleinerungsform Jorgaiki und Kosteiki, der kleine Georgios gegen den kleinen Kostas. So oder so, die Familienbande haben in Griechenland auch heute noch eine ganz andere Bedeutung als in Zentraleuropa und spielen in der Politik nach wie vor eine zentrale Rolle. Und doch täuscht das Bild der tosenden Massen, die ihre Parteikoryphäen als Könige bejubeln. Von der ausgelassenen Begeisterung der 70er und 80er Jahre ist nur noch ganz vorne etwas zu spüren, dort, wo die Regisseure die Kameras platziert haben. Der Rest ist geschickte Inszenierung, denn weiter hinten und in den Zufahrtsstraßen sind die Parteianhänger mit ihren Fähnchen jeweils strategisch so aufgestellt worden, dass nur noch der Eindruck einer tosenden Menge entsteht. Rauchbomben und Feuerwerk verhindern die Sicht auf das wirkliche Ausmaß der Wahlveranstaltungen. Einige 10.000 waren es in den letzten Tagen in Athen, wenig für das an Millionen Aufmärsche gewöhnte Griechenland. Die politische Landschaft hat sich geändert, trotz der Stabilität bei den Namen der Akteure. Das zeigt sich besonders deutlich im zurückliegenden Wahlkampf. Die Menschen sind skeptischer geworden, ziehen es vor, zu Hause vor dem Fernseher dem Geschehen zu folgen. Vor allem die Jugend ist heute zurückhaltend. Bei den Europawahlen im vergangenen Juni erreichte die Stimmabstinenz einen neuen Rekord, vor allem bei der jüngeren Generation. Dies hatte sich bereits vor 10 Monaten abgezeichnet, als Zehntausende von Jugendlichen auf die Straße gingen. Aus den Demonstrationen entwickelten sich Krawalle, die schnell außer Kontrolle gerieten. Athen brannte, die Polizei sah tagelang tatenlos zu, beschränkte sich darauf, hier und da Tränengas zu versprühen. Unzählige Geschäfte gingen in Flammen auf oder wurden geplündert. Politische Beobachter interpretierten die Jugendkrawalle als Ausbruch der Wut bei den Jugendlichen über ihre eigene Lage. Die Misere im Bildungswesen, fehlende berufliche Perspektiven, die hohe Arbeitslosigkeit. Was hat die Regierung seither getan, etwa um die strukturellen Schwächen des griechischen Bildungssystems zu verbessern? Die Studentinnen Anastasia, Eleni und die Studenten Yorgos und Ilias sitzen in einem Café in der Nähe der Universität und reden über Politik. Die Runde ist sich einig. Der Staat hat vor den Herausforderungen weitgehend versagt. Elias, der Wirtschaftsethik studiert und an seiner Doktorarbeit schreibt, sieht die Krawalle als Zeichen einer Krise des Systems, für die alle politischen Kräfte verantwortlich sind.
Keine der politischen Parteien hat die Ereignisse damals für sich politisch ausnützen können. Es war eine Explosion, die sich auch jederzeit wiederholen könnte.
Doch was war damals schiefgelaufen, als das Zentrum Athens tagelang brannte? Jorgos, der soeben sein Studium abgeschlossen hat und als Arzt in einer Kinderklinik arbeitet, sieht als unmittelbaren Anlass vor allem ein Fehlverhalten der Polizei.
Damals war ein Schüler von der Polizei erschossen worden. In der Öffentlichkeit wurde die Polizei massiv dafür kritisiert und Polizisten als Mörder beschimpft. Darauf reagierte die Polizei mit Obstruktion und tat nichts mehr, um nicht noch stärker in die Kritik zu geraten. Das wiederum ermutigte Teile der Anarcho-Szene, die sowieso auf eine günstige Gelegenheit gewartet hatten.
Ähnlich wie die beiden Studenten sieht es auch Professor Fanos Feremis. Auch er sucht die Hauptursache der Krawallen bei der Regierung.
Das Ausmaß der Katastrophe vom letzten Dezember führe ich hauptsächlich auf die Nachlässigkeit der Regierung zurück. Dann gab es aber auch noch einen anderen Aspekt. Damals führte die Linke die Ereignisse auf die düstere Zukunft der Jugend zurück. Und die ist tatsächlich düster, in einer Wirtschaft, die sich nicht entwickelt und nicht konkurrenzfähig ist. Aber andererseits, welche Beziehung kann es zwischen deinem eigenen Unglück und der Zerstörung des Besitzes der anderen geben? Insbesondere, wenn die anderen auch nur um das tägliche Überleben kämpfen.
Schließlich geht es Griechenland insgesamt schlecht. Das zeigt schon ein Blick in die europäische Statistik, wo das Land bereits hinter einer ganzen Reihe von neuen EU-Mitgliedern zurückgefallen ist. Die vier Jugendlichen sind am vergangenen Weihnachten nicht auf die Straße gegangen. Sie verurteilen die Explosion der Gewalt. Dennoch ist für sie auch das Bildungssystem schuld am weit verbreiteten Orientierungsverlust der Jugend. Das Bildungswesen sei ein gutes Beispiel für den Zustand Griechenlands im Allgemeinen, meint die 25-jährige Anastasia.
Dieses Bildungssystem bietet uns im Grunde gar nichts. Da sind wir uns wohl alle einig.
Elias ergänzt:
Das Bildungssystem ist schwer krank, weil es von den politischen Parteien beherrscht wird. Der Rektor zum Beispiel ist nicht der beste Wissenschaftler, sondern eine politische Person. Wobei nicht nur der Bildungsminister bei seiner Wahl eine Rolle spielt, sondern auch die parteipolitisch organisierten Studenten, die ihre Stimmen richtiggehend verschachern.
Das System sieht keine direkten geheimen Wahlen vor, sondern eine Art von Staffelung. Zuerst werden die Parteien gewählt, die Parteiführer können daraufhin, je nach Stärke ihres Lagers, ihre Stimme für den einen oder anderen Kandidaten abgeben. Dabei findet oftmals ein richtiggehender Kuhhandel statt. In einem Fall wurde das Stimmenpaket getauscht gegen eine Reise nach Venedig für den gesamten Vorstand der Studentenschaft. Zwar versuchte die Regierung, die Hochschule zu reformieren. Professor Fanos Feremis gehörte zu den führenden Köpfen der Reformkommission. Doch geändert hat sich wenig. Die Universitäten werden immer noch faktisch von den Parteien gelenkt. Zudem gilt auch weiterhin ein Asylrecht, das der Polizei den Zugang zu den Hochschulen verbietet. Das Hochschulasyl geht auf die Erfahrungen während der Militärdiktatur zurück und sollte die Hochschulen vor dem Zugriff von Militär und Polizei schützen. Entstanden ist aber ein rechtsfreier Raum, der während den Krawallen von den Randalieren verwendet wurde, um Brandbomben zu basteln. Eigentlich sollten die Studentenverbände selber schauen, dass das Asyl nur zum Schutz der akademischen Freiheit verwendet wird. Die Realität sieht anders aus, wie Professor Veremis drastisch schildert.
Kann eine Universität funktionieren, wenn sie von politischen Parteien besetzt wird? Früher hatte die PASOK die Kontrolle in den Hochschulen inne. Jetzt ist es die Neodemokratia. Manchmal mischen auch die linken Parteien, Syriza und Kukue, oder auch die außerparlamentarischen Bewegungen mit ihren verrückten Forderungen mit. Für ihre Machtausübung stützen sie sich dabei auf das sogenannte Asyl, das gegenwärtig alle Gesetzesbrecher zu schützen scheint. Alle, mit Ausnahme der Menschen, die in den Hochschulen arbeiten. Mir haben sie beispielsweise zweimal die Türe meines Büros zugemauert. Sie wurden dabei von niemandem gehindert. Sie kamen am helllichten Tag, haben die Türe entfernt und haben den Eingang mit Zementsteinen zugemauert. Nicht mal Ziegelsteine haben sie verwendet.
Die Macht der Parteien ist noch keineswegs gebrochen in Griechenland. Das bestätigen auch die vier jungen Leute im Kaffeehaus nahe der Universität. Die Politologiestudentin Anastasia meint, dies sei auch der Grund, dass es überhaupt noch Jugendliche gäbe, die sich als Parteimitglied einschreiben würden. Sie selber, die vier betonen es, seien den Parteien aber ferngeblieben. Doch dann schränkt Ilias ein.
Viele weigern sich, Mitglied einer Partei zu werden, entweder weil sie keine Lust haben oder weil sie es nicht mit ihrer Würde vereinbaren können. Aber dann kann es doch passieren, dass der eine oder andere sich gezwungen sieht, Mitglied einer Partei zu werden, sei es, weil er in einem kleinen Dorf vom Dorfvorsteher erpresst wird. Oder wenn Männer ihren Militärdienst an einem Ort nahe ihrer Wohngemeinde abverdienen wollen, brauchen sie jemanden, der sich für sie einsetzt. Das sind dann die Politiker. Natürlich kennt nicht jedermann einen der 300 Parlamentarier, aber man kennt zum Beispiel den Neffen eines Abgeordneten. Das funktioniert wie in einer Familie, wo der Neffe den Onkel Kostas um Hilfe bittet.
Das ist nichts anderes als ein richtiges Klientelsystem.
Und Ilias fährt fort.
Ja, und so kannst du einiges beschleunigen.
Die Familie funktioniert offenbar nicht nur in den oberen Etagen der griechischen Politik als gesellschaftliches Muster. Dieses durchzieht die ganze Gesellschaft. Der Bezug zur Familie hat allerdings nicht nur negative Seiten, meint Anastasia.
In Griechenland ist die Rolle der Familie noch sehr wichtig. Wir hatten im Rahmen unseres Studiums einmal vor, die sogenannte 700-Euro-Generation zu untersuchen. Jene Generation, die mit nur 700 Euro im Monat auskommen muss. Aber dann haben wir festgestellt, dass es diese Kategorie in Wirklichkeit in Griechenland gar nicht gibt. Selbst wenn einer nur 700 Euro verdient, kann er immer auf die Unterstützung der Familie zurückgreifen. Damit erhält er faktisch aber das Doppelte.
Alle vier haben während des Großteils des Studiums bei den Eltern gelebt. Das hat auch damit zu tun, dass Plätze in Studentenheimen rar sind. Yorgos hat sich erst jetzt, nach dem Studium, eine eigene Wohnung leisten können.
Sie müssen wissen, dass es in Griechenland so ist, dass auch die Plätze in den Studentenheimen über die Parteien verteilt werden. Man muss also Mitglied sein.
Stipendien werden zwar grundsätzlich vergeben, bevorzugt natürlich wieder an Studenten und Studentinnen mit Beziehungen zur Parteipolitik. Die meisten werden aber schon abgeschreckt durch die wuchernde Bürokratie. Yorgos sagt:
Das eine ist die Bürokratie. Du musst enorme Stapel von Formularen vorlegen, um am Ende wenig Geld zu erhalten.
Anastasia wirft ein, und dann bekomme man das Geld erst nach Jahren. Yorgos fährt fort.
Ich bekam ein Stipendium zugesprochen. 2 Monate wurden die Beiträge tatsächlich ausbezahlt, dann trat aber Funkstille ein. Das restliche Geld habe ich erst nach 2 Jahren erhalten. Wovon soll man in der Zwischenzeit leben?
Die schlechte Zahlungsmoral hängt zusammen mit der hohen Staatsverschuldung, die inzwischen auf 107% des Bruttoinlandproduktes angestiegen ist, mit steigender Tendenz. Versuche der Regierung, die Ausgaben in den Griff zu bekommen, sind bislang allesamt gescheitert. Vielfach blieb ihr nichts anderes übrig, als die Zahlungen einzustellen. Dazu erzählt Ilias eine Geschichte.
Das Ausbildungsministerium hatte einen Vertrag mit einer holländischen Firma abgeschlossen. Diese sollte die gesamte Bibliothek der Universitäten digitalisieren. Doch dann wurden die Zahlungen eingestellt und die Firma zog sich zurück. Die Arbeiten wurden zwar nochmals kurz aufgenommen, als wieder Geld floss, aber inzwischen ist das Projekt offenbar vollends versandet. Für die akademische Welt Griechenlands ist das eine Katastrophe. Sie kann international überhaupt nicht mehr mithalten.
Solche Fälle wurden im Wahlkampf immer wieder aufgedeckt. Das führt aber nicht automatisch zur Abwahl der Regierung. Anastasia erwähnt nämlich eine Besonderheit der griechischen Politik, die auch bei diesen Wahlen offenbar noch eine große Rolle spielt.
In Griechenland ist die parteipolitische Identität sehr wichtig. Sogar bei den jungen Wählerinnen und Wählern funktioniert das System der Familienstimme.
Also bestimmen die Eltern, für welche Partei die Kinder einlegen?
Ja, das ist häufig immer noch der Fall.
Und Ilias fügt hinzu.
Nicht nur die Eltern, sogar die Großeltern spielen eine Rolle. Da heißt es zum Beispiel, wie kannst du rechts wählen, wo doch dein Großvater im Bürgerkrieg auf der Seite der Partisanen gekämpft hat oder umgekehrt.
Der ausgeprägte Familiensinn stabilisiert das Parteiensystem und dieses wiederum stärkt die Familienkultur. So hat Griechenland über viele Generationen eigentlich noch recht gut gelebt. Erneuerung, das zeigt sich schon bei den Namen der Politiker, ist allerdings nicht die Stärke dieses Systems. Und es stellt sich die Frage, ob dieses System auch in Zukunft noch genügt, um die gravierenden wirtschaftlichen Probleme Griechenlands zu lösen. Denn das hat der Wahlkampf ganz klar gezeigt. Das wichtigste Thema ist die desolate Wirtschaftslage, in die Griechenland sich schon lange vor der internationalen Wirtschaftskrise hinein manövriert hatte. Die griechische Wirtschaft ist international schon lange nicht mehr konkurrenzfähig. Industrie gibt es kaum mehr. Die Landwirtschaft exportiert noch Oliven und Wein. Das Agrarland Griechenland kann aber in vielen Bereichen nicht einmal mehr den inländischen Bedarf decken und muss Lebensmittel importieren. Und im Zuge der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch das Geschäft der einzigen Branche eingebrochen, auf die sich Griechenland seit Jahrzehnten verlassen konnte. Die Umsätze im Tourismus sind in diesem Jahr um etwa 1/3 gesunken. Kein Wunder, dass Griechenland heute wirtschaftlich das größte Sorgenkind der Europäischen Union ist. Dazu kommt ein traditionell lockerer Umgang mit staatlichen Geldern, wie der ehemalige Wirtschaftsminister Stefanos Manos sagt. Er ist einer der wenigen Politiker Griechenlands, der scharfe Kritik an beide Lager richtet. Früher ein Mitglied der Neo Demokratia, bezeichnet sich Manos heute als Liberaler. Zusammen mit Professor Fanos Veremis hatte er bei den Europawahlen mit der neu gegründeten Partei die Aktion um die Gunst des liberalen Wählersegmentes geworben und war damit grandios abgestürzt. Gerade mal 0,73% der Wähler wollten dem illustren Gespann überhaupt eine Chance geben. Bei den Parlamentswahlen sind Veremis und Manos gar nicht mehr angetreten. Zur Wirtschaftsmisere meint Stefanos Manos.
Der Staat verschwendet unendlich viel Geld ohne jegliche Resultate. Dabei geht es nicht darum, mehr auszugeben, sondern darum, die bestehenden Mittel effektiver einzusetzen. Nun hast du aber diese Herren in der Regierung, die nicht mal wissen, was und wie viel sie ausgeben. Karamanlis hat bei seinem Machtantritt von seinen Vorgängern einen Schuldenberg um die 170 Milliarden Euro geerbt. Und wenn er nächsten Sonntag abtritt, wird er Schulden von rund 290 Milliarden Euro zurücklassen. Er hat unsere Schulden also beinahe verdoppelt, und zwar innerhalb von 5 Jahren, die wirtschaftlich im Allgemeinen als gute Jahre galten.
Ein Problem ist nicht nur der Schuldenberg an sich, sondern auch die Schuldenstruktur. Der Staat schuldet Privatpersonen in Griechenland mehr als 15 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat er ausstehende Forderungen bei Unternehmungen und Privatpersonen von insgesamt 25 Milliarden Euro für die staatliche Sozialversicherung. Geld, das der Staat aber nur mit polizeilichen Mitteln einziehen könnte und darum eigentlich abschreiben müsste. Geld wird in der griechischen Wirtschaft knapp. Und weil im Geschäftsalltag größtenteils mit vorausdatierten Schecks bezahlt wird, droht eine Kettenreaktion, wenn sich die Liquiditätskrise weiter verschärfen sollte. Doch die Politiker scheint dies nicht zu beeindrucken. Das jüngste Beispiel lieferte die Regierung Karamanlis bei einer Verwaltungsreform der Athener Metro, wo 3 neue Direktorate geschaffen wurden, offenbar um Parteimitglieder unterzubringen. Kosten 800.000 Euro pro Jahr. Dabei war Karamanlis vor 5 Jahren angetreten mit dem Anspruch, Korruption und Vetternwirtschaft zu bekämpfen. Dem Ansehen der Regierung hat dies nicht gedient. Dabei wäre gerade die schöne und gut funktionierende Metro eine Erinnerung an bessere Zeiten, als Athen während der Olympischen Spiele das Zentrum der Welt war und alles möglich schien. Der Doktorand der Wirtschaftsethik Ilias meint,
2004 sah alles ganz anders aus, für mich wenigstens. Wir hatten die Olympischen Spiele, Griechenland hatte den Euro eingeführt. Heute ist dieser Optimismus vollkommen verschwunden. Zum Glück haben wir noch die Sonne und das Meer. Ansonsten...
Dass sich dieser Optimismus durch Parlamentswahlen wieder wecken lässt, ist unwahrscheinlich. Daran haben auch die überdrehten Wahlveranstaltungen der Gladiatoren der griechischen Politik bislang herzlich wenig ändern können. Nach einer jüngst veröffentlichten Umfrage sollen 85% der Befragten gesagt haben, sie trauen keiner der Parteien mehr.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.